Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
In dieser Folge unseres Podcasts treffen wir eine faszinierende Heimbewohnerin, die bereits 100 Jahre alt ist. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihr gemeinsam zuhören dürfen, denn eigentlich steht sie nicht gern im Mittelpunkt und möchte auch anonym bleiben. Wir denken uns keinen Aliasnamen aus, weil das etwas verwirrend für sie wäre. Die Dame, die wir in ihrem Zimmer besuchen, muss leider aufgrund körperlicher Beschwerden meistens schon im Bett liegen und kann zu ihrem großen Leidwesen auch nicht mehr laufen. Der Körper ist matt und müde, aber der Kopf, der steckt voller Erinnerungen und Weisheiten. Und ich bin gespannt, welche dieser Gedanken sie uns heute erzählt.
Ja, ich hatte sehr liebevolle, gute Eltern. Bin in einem sehr guten Haus aufgewachsen, hatte noch einen Bruder. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit und Jugend, bis nachher der Krieg kam, die Flucht begann.
Wo kommen Sie denn genau her, wenn Sie sagen Flucht, Vertreibung?
Ich bin geboren in Westpreußen und mein Vater wurde dann nach Ostpreußen versetzt und der Ort hieß Deutsch-Eylau. Es ist eine sehr schöne Gegend, dort sehr viel Wald, schöne, herrliche Seen. Wir haben schöne Wanderungen mit den Eltern unternommen, also mein Bruder natürlich mit. Oder wir haben auch viele Radtouren gemacht. Mhm. Also im Großen und Ganzen habe ich eine sehr, sehr gute, behütete Kindheit und Jugend erlebt.
Was hatte man denn damals zum Spielen?
Was haben wir gespielt? Mühle, Dame, so als Brettspiele, mhm. Nicht? In der warmen Jahreszeit waren wir immer draußen. Dann haben wir ein Spiel gemacht, das nannten wir Hopschen. Auf den Sand wurde Karus aufgezeichnet und dann bekam jeder einen Stein, der wurde geworfen und dann musste man von einem Kästchen zum anderen hüpfen und den Stein vorher aber weiterschieben. Wenn das gelungen ist, dann konnte man ins nächste Kästchen hüpfen. Und wer alles geschafft hat, der hatte dann gesiegt.
Ich glaube, das gibt es immer noch so oder so ähnlich.
Hopschen. Ja. Und dann haben wir eben auch viel Ball gespielt, Volleyball. Wir hatten einen großen Hof. Da konnten wir ein schönes Feld abgrenzen. Und dann haben wir Volleyball gespielt und auch andere Ballspiele so gegen die Wand geworfen mit verschiedenen Haltungen.
Wenn Sie an einem See aufgewachsen sind, haben Sie dann auch schwimmen gelernt als kleines Kind schon?
Doch, mein Vater, der hat mich hinten am Badeanzug festgehalten und ich machte dann die Schwimmübungen.
Ja.
So fing das an, aber dann nachher habe ich noch einen richtigen Lehrgang im Schwimmen. Also meine Eltern haben mich angemeldet und habe dann den Totenkopf erreicht. Das war eine Stufe.
Den Totenkopf.
Dann hatte man sich freigeschwommen. Das heißt, man konnte Wurst schwimmen, Rücken schwimmen, konnte sich also retten im Falle eines Bootunfalls oder so.
Ja, ein ungewöhnlicher Name, ein Totenkopf für so ein Schwimmabzeichen.
Ja, und da waren wir dann auch sehr stolz darauf, wenn wir an den Badeanzug den Totenkopf angeklebt oder angenäht bekommen haben.
So ähnlich wie heute so ein Schwimmabzeichen. Da gibt es ja erst das Seepferdchen und dann Bronze, Silber, Gold. So ähnlich wird es gewesen sein.
Ja, ja.
Und das alles ist ja schon 90 Jahre her. Und wenn man so nachdenkt und nicht viel Ahnung hat, stellt man sich vielleicht das Leben in Ostpreußen ein bisschen rückschrittlich vor, wie das damals so gewesen sein kann. Aber ist es ja gar nicht, stimmt's?
Ja, also von Rückschritt kann man eigentlich nicht sagen. Auch die Wohnungen waren schon modern. Wir hatten fließend Wasser. Wir hatten ein Badezimmer, damals aber noch nicht wie heute, dass heiße Wasser gleich aus der Leitung kam, sondern wir hatten im Badezimmer einen Badeofen. Das ist wie so eine lange Röhre, die dann mit Wasser gefüllt war. Und unten war die Heizung. Das Wasser musste man dann wärmen, indem man Briketts und Holz und so unten anlegte. Und dann wurde das Wasser heiß. Und dann hatten wir auch einen Wintergarten an der Wohnung. Meine Eltern wohnten Parterre. Da war ein schöner großer Garten. Der gehörte zur Parterre-Wohnung dazu. Da haben wir im Sommer dann nach Glühwürmchen geguckt. Oh. Und als Kind machte das natürlich einen unheimlichen Spaß, wenn denn die weißen Lämpchen immer durch die Gegend flogen, wenn es dunkel wurde, nicht? Das haben wir zu gerne gemocht.
Oh, das klingt schön. Ich habe noch nie eins gesehen.
Nein? Mm-mm. Und das ist hübsch. Also da gab es ganz viele, viele Flogen da. Zu der Wohnung gehörte auch ein Stall, so ein kleines Stallgebäude. Da hatten wir auch Kaninchen, mit denen haben wir dann auch gespielt. Und wenn sie nachher auch in den Kochtopf gelangten, dann war ich immer ganz traurig, dann habe ich immer geweint. Und dann wollte ich das auch gar nicht essen. Dann hatte ich immer so, als wenn mich die Tiere dann angeguckt hatten. Ich bin überhaupt sehr tierlieb und tierfreundlich eingestellt. Wir hatten auch Vögel, Kanarienvögel, Wellensittiche. Der eine aus unserem Bekanntenkreis, der hatte eine Vogelzucht.
Ach so.
Und dann kriegten wir immer geschenkt. Und da gab es in gelber Farbe und in rötlicher Farbe.
Mhm, schön.
Natürlich immer Männchen und die sangen ganz wunderbar. Aber einmal hatten wir ein Weibchen dazwischen und das sang auch etwas, nicht ganz so schön, aber es sang trotzdem. Obwohl man immer sagt, Weibchen singen nicht. Aber wenn man viel sich mit den Tieren abgibt, dann lernen sie das auch.
Ja, sie sind tierlieb, das sieht man auch hier in dem Zimmer. Hier sitzen überall Kuscheltiere, stimmt's?
Kuscheltiere, ja. Kuscheltiere, die habe ich immer geschenkt gekriegt. Und da, inzwischen hatte ich eine ganz tolle Sammlung schon. Die habe ich ja jetzt alle weggeben müssen, weil ich die hier nicht unterbringen kann. Ich hatte einen riesengroßen Teddy, der ist hier im Kindergarten. Den habe ich hier den Kindern gegeben.
Aber eine riesengroße Ente sitzt noch auf dem Sessel. Die kam extra aus Bayern im Paket.
Ja, die Ente, ja.
Jetzt haben Sie von der Kindheit erzählt.
Naja, ich bin in Ostpreußen ja zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und bin dann in die Ausbildungsstätte für Lehrer, wie nennt sich das damals? Lehrerbildungsanstalt nannte sich das damals.
Das war auch noch dort, ja, in Ostpreußen.
Das war auch noch dort, ja. Und da habe ich es auch noch bis zum Abschluss geschafft. Und dann war ja schon Krieg. Da wurde ich dann eingesetzt im besetzten Gebiet. Das hatte Hitler damals besetzt und da waren schon viele deutsche Bauern in dem Ort. Da brauchten sie auch Leute, Kindergärtner und Lehrer, die die Kinder unterrichteten. Aber da war ich nicht allzu lange, ein Dreivierteljahr wohl. Und dann mussten wir flüchten.
Da waren Sie ganz alleine, ne? Ja, ohne Ihre Familie.
Ja, ja, als ich als Lehrer dort eingesetzt wurde, der Ort hieß Nagelstal, früher Nagoschewo, Dann ging die große Reise los, die sehr schwer war. Und im eiskalten Winter bei Frosttemperaturen hat mich dann ein Bauer mitgenommen. Da bin ich dann mit einem deutschen Bauern, die Polen, die blieben ja natürlich drin, das war ja ihre Heimat. Wir sind mit Pferd und Wagen bei strengem Frost, wenig zu essen. Etwas, was sie uns eingepackt hatten, das hatten wir ja noch. Und unterwegs haben wir dann ein paar Mal Pause gemacht. Da konnten wir uns dann auch noch ein bisschen Proviant beschaffen. Dann haben wir Wohnungen gesucht, die schon verlassen waren, dass wir dort übernachten konnten. Und sind dann immer, was wir mit Pferd und Wagen so am Tag schaffen konnten, bis zur Grenze, wir wieder in Deutschland waren.
Wie lange hat das gedauert?
Oh, das hat schon ein paar Wochen gedauert, ja.
Wie gut, dass Sie mit dem Bauern mit konnten, dass Sie nicht ganz alleine als Frau
dort laufen mussten. Ich habe nur das Wichtigste mitgenommen. Ich hatte ein Federbett.
Ja.
Das hatte ich mir auf den Rücken genommen. Das war auch gleich wärmend auf dem Wagen. Hatte der Bauer, das war so schön, mir richtig mit Türen, mit zwei Türen und aus Holz und so. Und da hatte er die Räder abgenommen und das auf den Leiterwagen. Und denn wir mussten ja auch noch andere Sachen mitnehmen. Und die passten ja in den kleinen Wagen nicht rein. Deshalb hat er den Leiterwagen genommen und hat das Ding darauf gesetzt. Da saßen wir dann wenigstens noch ein bisschen geschützter vor Frost und Kälte. Und am Wegesrand, da lagen manchmal dann auch schon erfrorene Tiere und auch Menschen leider. Ja.
Das sind Bilder, die man nicht mehr vergisst.
Eben, ja, die hat man sein ganzes Leben.
Auch wenn man schon 100 Jahre alt ist.
Ja, da denkt man immer wieder daran. Es war eine schwere Zeit, aber man hat eben auch vieles gelernt und sieht vieles vielleicht auch mit anderen Augen.
Was haben Sie denn gelernt in der Zeit?
Ja, also einmal, dass es Menschen gibt, die sehr hilfsbereit sind und die auch zusammenhalten und dann einen, eben wenn man in Not ist, auch mitnimmt und hilft. Wenn der mich nicht mitgenommen hätte, der Bauer, dann hätte ich, weiß ich nicht, wie ich dann weggekommen wäre. Okay. Zu Fuß wäre es zu weit gewesen bis zur Grenze. Also das wäre für mich ganz schwierig gewesen. Ich weiß nicht, wie das denn geendet hätte. Aber die waren sehr nett und haben auch alles immer geteilt.
Ja.
Wenn wir etwas fanden, was Essbares war oder so, das wurde geteilt. Da kriegte jeder seinen Anteil. Nicht, dass einer sich das irgendwie genommen hat und gesagt hat, so jetzt hau ich aber mal rein. So, nein, das wurde wirklich geteilt und das fand ich so schön.
Eine wichtige Erkenntnis, dass großen Not trotzdem,
ja, da ist der Zusammenhang der Menschen mehr als zu guten Zeiten.
Oder dass das vielleicht dann auch zutage tritt. Oder
kommt besser noch zutage, nicht?
Das sollte uns auch Hoffnung machen.
Ja, das sollte uns Hoffnung, richtig, das sollte uns Hoffnung machen. Im Augenblick sieht es ja auch wieder nicht gut aus mit Kriegen und so nicht. Und das ist schon gut, wenn die Menschen das alle erkennen würden, dass der Zusammenhalt der Menschen von großem Wert ist und die Hilfsbereitschaft vor allen Dingen nicht, dass man auch sieht, wo Hilfe notwendig ist, dass man dann auch wirklich zugreift und auch anderen aus Not zu helfen, das finde ich ganz wichtig.
Das ist etwas, was Sie da ganz deutlich gelernt und gespürt haben.
Genau.
Wie ist es denn dann für Sie weitergegangen nach der Flucht, als Sie dann irgendwo wieder neu anfingen?
Ja, erst bin ich in Thüringen gewesen. Und durch den Suchdienst habe ich meine Eltern wiedergefunden. Und die waren hier in Mecklenburg. Dann bin ich nachgefahren Meine Mutti war in Zelfin, das ist ein Ort bei Tessin. Da haben wir uns dann glücklicherweise alle wieder drei getroffen. Mein Bruder war inzwischen gefallen. Der war ja zur Kriegsmarine eingezogen worden und das Schiff ist versenkt worden. So, und da waren wir jetzt nur noch drei. Da bekam ich dann gleich eine Stelle. Erst als Lehrerin, nachher kam ich in einen größeren Ort. Da habe ich die Schule geleitet. Und weil ich nicht ewig auf dem Dorf bleiben wollte, weil ich mehr ein Stadtmensch bin, habe ich mich dann entschlossen, noch ein Zusatzstudium zu machen. Bin dann nach Berlin gegangen, zur Humboldt-Universität und habe noch ein Sonderschulstudium zusätzlich gemacht und habe dann in Rostock eine schöne Stelle bekommen.
Ja, ja, in einer Sonderschule, wie es damals hieß, ja.
In einer Sonderschule, genau.
Da haben ja. Sie sich nochmal was Neues zugetraut. Und wie war so diese erste Stelle, als Sie dann angefangen haben nach der Flucht? Da würde ich gerne noch mal wissen, wie sah damals eine Schule auf dem Dorf aus und wie hat das da funktioniert?
Erst war ich bei Bad Doberan an einer Schule. Da gab es schon fließend Wasser und so. Aber da brauchte man einen Schulleiter für eine Schule. Da hat man mich überredet, das zu machen.
Nochmal zu wechseln, ja?
Ja, nochmal zu wechseln. Und dann habe ich die Leitung dort übernommen. Das Dorf, das war noch so ein bisschen rückständig. Ich will jetzt den Ort nicht so sagen. Nicht? Die Schule, die hatte kein elektrisches Licht. Mhm. Wir saßen bei der Petroleumlampe.
Ja.
Und Petroleum gab es auch sehr schwer. Aber wir hatten da so eine kleine Quelle. Der eine dort aus dem Dorf, der hat da bei der Werft gearbeitet. Die bekamen da ab und zu mal Petroleum und dann habe ich mir auch eine Petroleumlampe zugelegt. Mm. Sehen Sie, das ist auch wieder, wenn man sich gegenseitig hilft, nicht?
Ja.
Der gab mir dann auch Petroleum ab, dass ich wenigstens am Abend eine Lampe hatte. So, und Wasser gab es auch nicht. Mm. Wasserleitung gar nicht dran zu denken. Wir mussten vom Gutshof mit der Trage.
Mit so einem Tragejoch, ne?
So dass eine Trage auf dem Rücken.
Ja.
Wird die genommen, das ist so ein Holzbrett.
Genau.
Und da sind zwei Ketten dran und an jeder Kette ein Haken. Und da wurden zwei Eimer beschäftigt und da holten wir dann aus der Pumpe Wasser, mussten über den ganzen Gutshof laufen und dann noch über die Straße laufen und dann bis auf den Schulhof. Dann hatten wir zwei Eimer Wasser.
Und das mussten Sie als Lehrerin machen?
Ja, ich musste ja, weil ich das Wasser ja brauchte. Ich brauchte Trinkwasser, ich brauchte Wasser zum Waschen, ich brauchte Wasser zum Kochen.
Sie so. Haben ja auch in der Schule gewohnt, ne?
Ja,
so war das
ja
halt damals.
Ja, in der Schule, da war eine schöne Wohnung. Da war eine Küche und dann waren drei Räume, aber den einen Raum, den haben wir dann noch als Klassenzimmer, weil wir ja Abteilungsunterricht noch hatten. Das heißt, in einem Raum wurden vier Abteilungen, die Klassen 1 bis 4, weil nicht genügend so viele Schüler waren.
Alle in einem Raum unterrichtet.
Alle in einem Raum.
Wie geht das?
Ein Teil wurde schriftlich beschäftigt.
Ja.
Und mit dem anderen Teil habe ich mich dann mündlich beschäftigt. Je nachdem, was war, ob gerade Rechnen dran war oder Lesen oder was, oder Erdkunde. Ja, und dann hat sich das in Abteilungen abgespielt. Und dann gab es auch noch nicht zwei Sitzerbänke, sondern lange Bänke. Da saßen auf einer langen Bank vier Kinder.
Ah, nebeneinander.
Ja,
so.
Nebeneinander, ja. Und da konnte man dann meinetwegen ein oder zwei Bänke, je nachdem die Klassenstufen, wie viele Kinder gerade da waren. Das ist ja auch immer unterschiedlich, wie die Geburten dann sind. Ja, und das nannte sich dann Abteilungsunterricht.
Und hat das denn funktioniert?
Das hat gut funktioniert. Das brauchte natürlich eine sehr weitläufige Vorbereitung.
Ja.
Nicht? Man musste überlegen, was machst du mit der Gruppe, während die anderen meinetwegen schreiben, und was müssen sie schreiben oder was sollen sie schreiben. Die Planung ist sehr aufwendig.
Ja, und die Kinder müssen schon auch wirklich mitmachen. Die müssen eine gewisse Disziplin haben,
ja,
denke
ja,
ich.
Ja, ja. Also ich muss sagen, die waren eigentlich sehr diszipliniert und haben sehr gut immer mitgearbeitet. Und sie wurden aber auch gleichzeitig noch zur Selbstständigkeit schon erzogen. Das ist gar nicht mal so übel gewesen. Sie bekamen den Auftrag und konnten dann selbstständig ihre Arbeit erledigen. Und ich habe nachher kontrolliert und dann kamen die anderen wieder dran. Natürlich ist das viel schöner, wenn man eine Klasse hat, so entweder dritte Schuljahr oder vierte, ja, Schuljahr oder sechstes, wenn man die zusammen in einem Raum hat, nicht?
Das ist einfacher.
Ja, das ist wesentlich einfacher für die Kinder und auch für den Lehrer.
Aber es hat Ihnen trotzdem viel Spaß gemacht, weil Ihre Augen jetzt richtig leuchten beim Erzählen.
Ja, ja, also die Menschen haben sehr gut zusammengehalten. Der arme Lehrer kriegte dann manchmal ein bisschen Butter. Das waren ja alles Bauern.
Ja, da haben Sie was bekommen.
Neubauern oder mal ein Liter Milch. Und dann wurde die Milch oder die Butter dann eingetauscht beim Bäcker für ein Brot. Das waren dann auch noch wieder so Tauschgeschäfte. Aber das war nun mal so, die Nahrungsmittel waren knapp. Die Bauern hatten Hühner, die hatten Kühe und so weiter. Und wenn der Lehrer ihnen dann gefielen hat, dann kriegte man mal
hat man
Zuschlag.
Was abgekriegt. Ja. Ach, ich glaube, Sie waren eine sehr gute Lehrerin.
Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und nachher hat sich das ja immer wieder weiterentwickelt dann.
Hm.
Nachher, als ich nach Rostock kam, habe ich mich dann nachher besonders wohl gefühlt.
Was ist denn das Besondere an dem Beruf der Lehrerin?
Ja, was ist das Besondere? Man macht sich Freude, Menschen ins Leben zu führen, mitzuführen mit den Eltern zusammen. Und wenn man die Kinder für sich gewonnen hat,
ja,
dann macht man sehr schöne und liebe Erfahrungen. Die Kinder können dann sehr lieb sein und können das auch so zeigen in ihrer ganzen Art. Der Lehrer braucht auch Unterstützung, schon in Form von Disziplin und so weiter. Wenn ein Lehrer nicht gut mit den Schülern umgehen kann, dann kann das schwierig werden. Wir hatten da auch ein paar Männer und da sagt man doch, die Männer, die müssen sich doch durchsetzen und so weiter. Und die kamen immer, kamen sie dann heute wieder. Dann hatten sie auch Werkunterricht, hatten sie ja an der Hilfsschule auch. Und dann haben sie mit Knetmasse gearbeitet, nicht?
Ja.
Und dann haben die kleine Kugelchen geformt.
Die Schüler
und immer an die Decke geworfen und die blieben dann immer oben kleben. Und da haben wir gesagt, oh Mann, ihr seid Männer und das lasst ihr euch bieten, das ist doch wohl allerhand. Ja, ich wollte bloß sagen, dass es auch Männer gibt, die sich nicht so durchsetzen können.
Ja.
Nicht? Und man muss auch nicht nur mit durchsetzen, man muss auch die Liebe der Kinder gewinnen.
Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Das haben Sie vorher schon mal gesagt, Kinder für sich gewinnen.
Ja,
und
ja.
Und wie schafft man das?
Ich habe nicht mit Verurteilungen, ich habe mehr mit Aufklärung gearbeitet.
Ja.
Nicht, wenn sie irgendwie was berissen hatten oder so, dann habe ich ihnen erklärt, warum das nicht gut ist, dass sie das getan haben und was noch hätte kommen können. Und so weiter. Und nicht mit Schimpfen, mit Anbrüllen. Nee, damit habe ich überhaupt nicht gearbeitet.
Das ist schön, dass Sie das so sagen.
Das bringt wirklich nichts. Dann werden die nur bockig, nicht? Und dann kriegt man gar nichts. Man muss versuchen, ihnen das zu erklären, warum das nicht gut ist und warum sie das nicht wieder machen sollten.
Also eigentlich auf Augenhöhe mit den Kindern sprechen, habe ich das so verstanden?
Eben, das ist richtig gesagt. Auf Augenhöhe sprechen.
Und das hat bei Ihnen gut funktioniert?
Ja, ich habe immer keine Disziplinschwierigkeiten klagen brauchen. Das ist immer bestens gegangen. Denn die Mütter haben mir dann als Dankeschön mal ein paar Topflappen gehäkelt.
Die kann man ja auch gebrauchen.
Ne? Ja, eben, das ist doch schön, nicht? Das fand ich ganz lieb.
Was mögen Sie an Kindern so gern?
Naja, ihre Unschuldigkeit. Die Zutraulichkeit, wenn man sie gewonnen hat. Nicht, sie kommen auch mit ihren Sorgen und Nöten an. Und wenn man dann sie beruhigen kann und sich einen so angucken, so lieb angucken, dann finde ich das schön, wenn ich wieder einem Kind irgendwie aus einer Bedrängnis helfen konnte.
Und das war früher so, das ist heute auch so, dass die Lehrer ganz wichtig sind. Gerade wenn ich an die Kinder denke aus schwierigen Verhältnissen. Wie wichtig ist es dann, eine liebe Lehrerin zu haben, die auf Augenhöhe spricht und auch die Bedrängnis wahrnimmt.
Ja, genau. Gerade wenn Kinder nicht die Unterstützung von den Eltern, nicht? Und wir haben ja auch Elternversammlungen gemacht, nicht? Haben dann mit den Eltern gesprochen. Auch Hausbesuche haben wir viel gemacht. Mhm. Und wo das im Elternhaus dann nicht so hinhaute, da haben wir den Eltern Ratschläge gegeben, was sie vielleicht ändern könnten, kann das auch nicht mit Druck machen. Sie müssen oder so, das geht nicht. Da muss man diplomatisch ein bisschen rangehen und sagen, nicht, können Sie nicht mal versuchen, versuchen Sie doch mal so auf diese Art. Da kommt man dann auch besser an die Eltern ran. Die wollen auch nicht Vorschriften gemacht bekommen. Das muss man ein bisschen diplomatisch
ran. Das haben Sie bestimmt gut gemacht. Mir fällt gerade ein, Sie hatten ja selbst vor vielen, vielen Jahrzehnten auch eine unglaublich liebe Lehrerin, stimmt's?
Ja.
Wollen Sie von der noch mal kurz erzählen?
Das war in der Grundschule. Die war ganz lieb. Die hat auch so gearbeitet mit den Eltern und auch mit den Kindern. Wir haben sie abgöttisch geliebt. Also das war eine ganz tolle Lehrerin. Und wenn die Geburtstag hatte, dann hat sie lauter Kissen auf den Fußboden gesetzt.
In ihrer Wohnung?
In ihrer Wohnung. Und dann haben wir uns auf die Kissen gesetzt und kriegten wir Brause zu trinken und ein Stück Kuchen. Und dann haben wir uns unterhalten. Und die war auch für jegliche, wenn jemand Sorgen da hatte oder so, zu der konnte man auch gehen. Aber ich konnte das ja alles bei meinen Eltern. Ja. Wenn ich was hatte, habe ich das abgeladen.
Wie hieß denn Ihre Lehrerin?
Zimpel.
Frau Zimpel. Oder Fräulein Zimpel vielleicht sogar, ne? Damals.
Fräulein Zimpel, glaube ich, war sie damals noch, ja.
Ein Vorbild für Sie.
Ja, die war in der Unterstufe. Die vier Jahre, die ersten vier Jahre, 1 bis 4. Und wir liebten sie alle sehr. Und wenn es dann ging, ja wieder Geburtstag feiern, dann saßen wir wieder auf den Kissen. Ja, wir haben uns unterhalten und dann hat sie uns Bilder gezeigt, Märchenbilder. Und dann haben wir uns auch so über Schule unterhalten. Sie hat uns auch vorgelesen, manchmal Märchen oder ja.
Das ist ganz prima, wie Sie das erzählt haben. Ich frage immer am Schluss noch mal nach Ratschlägen. Wenn jemand 100 Jahre lang gelebt hat, dann hat derjenige ja schon ganz viel erlebt und Erfahrungen gesammelt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie könnten jetzt den jüngeren Menschen einen Ratschlag geben fürs Leben, worauf man achten soll oder was man bedenken könnte, was würden Sie sagen?
Nicht egoistisch sein, also in einer Gemeinschaft leben. Sich nicht absondern, vielleicht mal mit jemandem sprechen, der in Not ist, die anderen achten.
Vielleicht, wenn Sie an junge Lehrer denken, die das jetzt gerade werden, Menschen, die gerade beginnen mit der Arbeit als Lehrerin oder Lehrer, was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Kein Kind beiseite stellen, immer mit guten Worten und nicht Beschimpfungen hilft meistens nicht viel. lieber Gespräche führen. Was sollte ich noch sagen?
Dann ist mir noch was eingefallen. Sie haben vor einiger Zeit mir schon was diktiert. Das wollte ich kurz vorlesen, was Sie über Kinder denken und unseren Umgang mit Kindern. Und ich lese das noch einmal vor, so ja, als kleines Schlusswort.
Ja.
Kinder sind unsere Zukunft. Ich habe immer viel Wert auf einen freundlichen Umgang gelegt und richtig, darauf, dass sie einander helfen, miteinander teilen, aufeinander achten. Wenn wir Kinder gut begleiten, wirkt es sich auf die Zukunft von uns allen aus.
Sehr gut gemacht.
Sie haben das gesagt. Ich lese mal weiter. Je nachdem, wie man die Kinder jetzt erzieht, wie man jetzt mit ihnen umgeht und was man ihnen vorlebt, so werden sie später auch weiter agieren.
So ist es.
Das dürfen wir nie vergessen. Wir tragen alle eine große Verantwortung.
Sehr schön. Wunderbar.
Wunderbar.
Wunderbar
an Sie.
Haben Sie das gemacht.
Das haben Sie wunderbar gesagt. Dem ist auch gar nichts hinzuzufügen. Und ich denke, wir sollten uns das zu Herzen nehmen.